sind Themen, die unserem Land wirklich Mehrwert bieten, weil wir nicht eine Insel sind, sondern ein Teil sind in diesem Europa. Und wir haben das optimal eingerichtet mit diesen Verträgen, ohne Teil zu sein von dieser Union. Dass es wichtig ist, mit den Nachbarn Frieden zu haben und eine gute Beziehung zu haben. Dass es wichtig ist, mit dem mit Abstand wichtigsten Handelspartner gute Beziehungen zu pflegen, die zu stabilisieren und können weiterzuentwickeln. Dann haben wir für die nächsten 25 Jahre Ruhe und können uns um innenpolitische Themen kümmern.
Herzlich willkommen zum «Stark und vernetzt» Podcast, dem Podcast, in dem wir mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft über die Schweizer Europapolitik sprechen. Mein Name ist Nicolas Olberger und im Namen vom ganzen «Stark und vernetzt» Team darf ich heute durch Simon Michel, FDP-Nationalrat und CEO von Ipsomed im Podcast begrüßen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Nicolas, für die Einladung.
Ja, die MedTech-Branche ist im Mai 2021 nach dem Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen als erste Branche stark betroffen gewesen. Die gegenseitige Anerkennung der Konformitätsbewertungen für Industrieprodukte gemäss dem Abkommen über technische Handelshemmnisse, kurz auch MRA genannt, ist hinfällig geworden, was grosse Auswirkungen gehabt hat auf die Branche. Aktuell verhandeln wir über die bilateralen 3 und dorthin wird aber auch eine Aktualisierung von diesem MRA angestrebt. Jetzt, was die Erosion der Bilateralen genau für Auswirkungen hat auf die MedTech-Branche und wie die Bilateralen 3 Erfolg haben können, darüber möchte ich heute mit Simon Michel sprechen. Jetzt Simon, wir befinden uns hier bei deiner Firma, der Ipsomed in Solothurn. Vielleicht ganz kurz zum Anfang für unsere Hörerinnen und Hörer, was genau macht dein Unternehmen und wer arbeitet hier?
Ja, Ipsomed ist ein typisch Schweizer Medizintechnik-Unternehmen. Wir beschäftigen rund 3'000 Mitarbeitende hier in Solothurn, rund 700. Wir machen Injektionssysteme für die Verabreichung von flüssigen Medikamenten, zum Beispiel Diabetes, Fettleibigkeit, da spritzt man. Wir machen Produkte, Medizinprodukte. Wir sind eine Kunststoffspritzgussfirma, die weltweit agiert. Unsere Kunden sind die globalen Pharmafirmen.
Wir reden ja in diesem Podcast über Europa. Welche Bedeutung hat Europa für Ipsomed?
Europa ist für uns ein wichtiger Absatzmarkt. Wir exportieren rund 62% der Produkte ins europäische Umland, rund 97% Produkte ins Ausland überhaupt, aber mit Abstand der wichtigste Markt für uns.
Ich habe es angesprochen, eingangs die Erosion der Bilateralen, die sieht man sehr stark in der MedTech-Branche. Die gegenseitige Anerkennung der Konformitätsbewertungen gemäss dem MRA ist 2021 hinfällig geworden. Du hast dich schon für mir heitlich geäussert, auch in den Medien, dass das etwas Wichtiges gewesen ist, dass das Einschnitt gewesen ist für dich als Unternehmer. Jetzt, was genau hat das bisher für Folgen gehabt für dein Unternehmen?
Ja, das hat eine Vorgeschichte. Wir haben bereits 2017, 2018, wo die Verhandlungen über das Insta gelaufen sind, müssen annehmen, dass die Chance grösser als null ist, dass Bern nicht mit Brüssel unterschreibt. Und da haben wir aus Swissmedtech raus unseren Mitgliedern erklärt, einen Plan B zu erarbeiten. Und das haben auch wir gemacht. Wir haben einen Plan B erarbeitet. Das ist sehr schmerzhaft gewesen. Wir haben unsere rund 300 Produktfamilien neu müssen zulassen in Deutschland beim TÜV. Also haben die Notified Body müssen neu definieren. Das hat das ganze Machtzentrum von den Entscheidungen im regulatorischen Umfeld aus der Schweiz raus abzügelt. Jetzt in unserem Fall auf Deutschland. Teile sind auf Holland gegangen, teile sind auf Belgien gegangen. Und hat natürlich sehr einschneidende Folgen. Wir haben während 3 Jahren gearbeitet dran und als er ist abgebrochen worden, sind wir bereit gewesen. Von den rund 700 betroffenen Unternehmen haben 90% die Vorbereitungen gemacht, weil wir haben gewusst, bei uns, wir sind die erste von 20 Branchen, die es treffen wird, und darum haben wir agiert.
Wie genau habt ihr agiert jetzt in dieser Situation? Wo genau habt ihr müssen selber aktiv werden, um weiterhin auch den Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu haben?
Also, Europa gibt eine Übergangsfrist. Wir müssen nicht sofort müssen, in Europa zugelassen sein. Und die haben wir bekommen. Aber wir waren zu 80% bereit gewesen beim Abbruch. Konkret haben wir rund 30 Leute eingestellt, die während diesen 3 Jahren die Produkte Dossier haben aufgearbeitet und neu haben zugelassen. Man muss sich vorstellen, vorher hat man im ganzen Binnenmarkt können Produkte verkaufen. Also es gibt keine Hürde, keine Diskriminierung im Binnenmarkt. Also wenn ich einen Teddybär herstellen würde in Thun, der ist zugelassen, reguliert, weil das Auge kann ja abgehen und das könnte von einem Kind verschluckt werden. Der zugelassene Teddybär in Thun kann das Thuner Unternehmen in ganz Europa verkaufen, ohne Hürden. In Amerika oder in Indien oder in einem anderen Nicht-EU-Land kann der Teddybär nicht verkauft werden, weil man dort keine Binnenmarktzulassung, kein MRA, kein Abbau von den technischen Handelshemmnissen hat. Die können wir nämlich mit einem Freihandelsabkommen nicht mit. Also ein Freihandelsabkommen alleine tut nur die Zölle senken. Und darum ist das MRA so wichtig. Darum haben wir entsprechend müssen reagieren und haben uns neu müssen zulassen in Deutschland, in diesem Fall in Europa.
Du hast gesagt, das sind die erste von 20 Branchen gewesen, die hier betroffen war. Es werden sehr wahrscheinlich weitere Branchen folgen. Die Pharmabranche ist das Thema, aber auch im Bereich vom Baubereich ist das Thema, dass das MRA könnte fallen, wenn das nicht aktualisiert wird. Das Freihandelsabkommen an sich, das haben wir jetzt schon ein paar Mal auch sonst gehört, ist nicht gleichzusetzen mit dem bilateralen Weg. Der bilaterale Weg ist viel wichtiger und darum probiert man das jetzt auch in den Verhandlungen weiterzuentwickeln. Der Bundesrat ist aktuell dran, die bilateralen drei zu verhandeln. Die beinhalten unter anderem die Aktualisierung der fünf bestehenden und der Abschluss von zwei neuen Binnenmarktabkommen im Bereich Strom- und Lebensmittelsicherheit sowie auch Kooperationen im Bereich Forschung, Bildung und Gesundheit. Jetzt, du setzt dich als Unternehmer stark ein für die bilateralen drei. Wie beurteilst du die als Unternehmer?
Also die bilaterale drei ist eine logische Fortführung. Wir nehmen mit dem Strommarktabkommen ein ganz wesentlich weiteres Paket dazu. Darum können wir auch von einem Paket reden. Und wir schaffen vor allem Rechtssicherheit schaffen, oder? Wenn man bilaterale Eins anschaut, da ist es um Prosperität gegangen, um Marktzugang, oder? Wir haben es vorher diskutiert. Im bilateralen Zwei haben wir Sicherheit generiert. Wir haben viele Themen im Asylbereich, Dublin etc. haben wir geklärt. Und jetzt im Drei geht es wirklich um Souveränität. Es geht darum, dass unser Land endlich Rechtssicherheit bekommt. Man muss verstehen, wir haben heute keinen Streitschlichtungsmechanismus. Also, Brüssel kann uns Horizon abstellen, Brüssel kann uns Erasmus abstellen, den Studentenaustausch, Brüssel hat uns Börsen abgestellt, Äquivalenz. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich für uns. Mit einem Schiedsgericht werden wir es können anklagen und können Rechtssicherheit bekommen. Also wir kommen endlich den Streitbeilegungsmechanismus über und natürlich die Erweiterung, oder? Es ist ein Paketansatz und darum reden wir von bilateralen drei.
Jetzt, welche Elemente der bilateralen drei sind für Ipsomed besonders wichtig? Wir haben bereits schon über die MRA geredet, dass dort eine Aktualisierung wichtig ist, aber es gibt sicher auch andere Bereiche, die zentral sind.
Also die MRA noch einmal sind wirklich wichtig, nicht nur für unsere Branche. Vielleicht noch einmal einen kurzen Nebensatz zu diesem Thema. 75% von allen Produkten, die in der Schweiz produziert werden, sind reguliert. Und wenn man ein reguliertes Produkt hat, tut man von einer MRA profitieren. Und das ist eher zunehmend. Also wir haben eben, du hast vorher genannt, andere Branchen wie Bau, Pharma. Jetzt kommen die Spielzeuge dazu, Messmaschinen, Liften, Gondeln, all die Produkte, die in der Schweiz hergestellt werden. Wichtig natürlich neben dem Marktzugang sind die Personenfreizügigkeit. Personenfreizügigkeit gibt uns nicht nur einen Zugang, sondern auch einen geregelten Zugang. Ein Zugang, dass Berufsgattungen anerkannt sind. Eine Möglichkeit, geordnet Mitarbeitende aus dem Ausland anzustellen, wenn man sie im Inland nicht findet. Und das ist für unser Land unglaublich wichtig, dass sie im Schnitt besser Ausgebildete, also 43% von den Menschen, die aus Schengen in die Schweiz kommen, haben einen tertiären Abschluss. Das ist deutlich höher als bei Schweizerinnen und Schweizer selber. Also wir profitieren von Fachkräften, die wir in der Schweiz nicht mehr finden.
Jetzt haben wir darüber geredet, wieso es aus Unternehmen wichtig ist. Du hast gesagt, Rechtssicherheit gibt es mit Aktualisierung vom MRA, weiterhin der Zugang über Personenfreizügigkeit auch zu dringend benötigtem Personal. Wir haben einen Fachkräftemangel in der Schweiz. Wir sind darauf angewiesen, dass wir auch aus dem EU-Raum Personal finden können, dringend benötigte Spezialistinnen und Spezialisten. Wenn wir jetzt eine andere Perspektive einnehmen, die von der Schweiz, wieso hast du das Gefühl, braucht die Schweiz an sich die bilateralen drei?
Ja, viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute erinnern sich vielleicht nicht mehr, aber es hat eine Zeit gegeben, wo wir, wenn wir auf Italien sind gegangen, haben müssen an Grenzen warten und die Schlangen eine Stunde müssen warten und Pass und oder ID müssen zeigen. Also Das Schengen hat natürlich eine unglaubliche Freiheit gegeben im Reisen. Wir haben mit dem Flugverkehrsabkommen oder Luftverkehrsabkommen haben wir die Möglichkeit, direkt zu fliegen nach Stockholm. Wir sind früher müssen in München oder Frankfurt umsteigen. Heute ist es diskriminierungsfrei, oder? Das würde alles erodieren, würde alles wegfallen, wenn die Bilateralen nicht verlängert werden. Wir haben ein Agrarabkommen, das ist unglaublich wichtig. Der Vertrag ermöglicht unserer Landwirtschaft, Käse ohne Hürden nach ganz Europa zu exportieren. Das ist ein wichtiger Pfeiler in der Landwirtschaft. Und wir können ungehindert Düngemittel reinholen. Und alles andere können wir besteuern, so hoch wie wir wollen. Also so einen guten Vertrag kommt die Landwirtschaft nie mehr über. Auch der würde wegfallen. Also wir haben ein Set von diesen Verträgen, die uns unglaublich viel bringen. Wir werden sicherlich auch noch über Horizon können reden, über Forschung. Also das sind Themen, die unserem Land wirklich Mehrwert bieten, weil wir nicht eine Insel sind, sondern ein Teil sind in diesem Europa. Und wir haben das optimal eingerichtet mit diesen Verträgen, ohne Teil zu sein von dieser Union.
Das ist ein schöner Ansatz. Du sagst es, der bilaterale Weg, das ist der Schweizer Weg. Wir haben weder einen EWR-Beitritt, sondern wir haben den bilateralen Weg, wo die Schweizer Lösung ist. Wieso ist die Schweizer Lösung gerade die richtige Lösung?
Ja, es ist das Resultat von unglaublich viel geschickter Verhandlung. Die Deutschen und Franzosen und Botschafter, die ich das Gespräch habe, sagen, es ist Cherry-Picking, oder? Natürlich ist es Cherry-Picking, oder? Wir nehmen genau das raus, was für uns gut ist und müssen unglaublich wenig geben. Also, wenn man sich mal überlegt, was jetzt England hat müssen eingehen im Brexit, oder? Das ist horizontal. Man übernimmt alles das, was man nicht will, um überhaupt Produkte und Kinder zu verkaufen, oder? Also, das ist natürlich keine Möglichkeit. Freihandelsabkommen alleine ist unglaublich beschränkt und aus Sicht von England muss man Themen übernehmen im Bereich von Sozialen, von Steuern und von Nachhaltigkeit, wo wir ein Wort mitzureden haben, oder? Wir haben einen dynamischen Weg jetzt auf dem Menü, wo wir etablieren. Und der dynamische Weg gibt der Schweiz immer die Möglichkeit, Nein zu sagen. Also wir müssen Recht nicht übernehmen, wenn wir wirklich nicht wollen. Ich mache immer das Beispiel vom Waffenrecht. Also wo die EU gesagt hat, die Schweizer dürfen ihr Gewehr nicht mehr daheim haben, haben wir Schweizer gesagt vor 7-8 Jahren, und doch, wir wollen unsere Waffen daheim haben. Und dann haben wir eine Ausgleichsmassnahme ultimativ müssen leisten. Und die Ausgleichsmassnahme ist, dass wir die Munition haben müssen im Zeughaus abgeben. Also bei diesen Ausgleichsmassnahmen fließt auch nie Geld. Das ist ein Schreckgespenst, das Schiedsgericht. Und darum haben wir wirklich einen unglaublich guten Weg gefunden, hier mit der EU zusammenzuarbeiten.
Es zeigt, es ist auch wichtig, dass wir diesen Weg jetzt weitergehen und weiterentwickeln können. Der Bundesrat verhandelt über die bilateralen 3. Was hast du das Gefühl, was braucht es, damit die bilateralen 3 Erfolg haben?
Also auf beiden Seiten arbeiten unglaublich engagierte Diplomatinnen und Diplomaten und Expertinnen und Experten in 14 Arbeitsgruppen. Die treffen sich alle 2 Wochen während mehreren Tagen. Man tut auch virtuell natürlich arbeiten. Und beide Teams haben ganz klar das Ziel, vor Weihnachten den Vertrag können zu unterschreiben von beiden Parteien. Das ist heute aus heutiger Sicht realistisch. Man hat von diesen 14 Arbeitsgruppen 2-3, wo man noch ein bisschen catcht, wo man halt hart verhandelt. Beide haben den Anker einmal rausgeworfen, aber beide wollen.
Etwas Wichtiges ist natürlich auch, dass sich viele Personen engagieren, damit wir die bilateralen 3, dass die Erfolg haben. Ich habe im letzten Podcast Martin Vodmos, Präsident von Hotellerie Suisse, zu Gast gehabt. Und er hat folgende Frage an dich. Du bist einer der wenigen Unternehmer, die sich öffentlich in der EU-Frage äussern. Und er findet es schade, dass sich immer wie weniger unternehmerisch denkende Personen wie du öffentlich exponieren. Was denkst du, was braucht es, damit das wieder vermehrt passiert? Gerade auch im Hinblick auf die Beziehung Schweiz-EU.
Ja, danke Martin für die Frage. Auch schön, dass du dich engagierst. Also in der Tat, wir sind neuer Minderheit, aber es hängt allgemein zusammen vom fehlenden Engagement von vielen CEOs und Geschäftsführern in diesem Land auf nationaler Ebene. Oder auf Gemeinde- und kantonaler Ebene findet man noch etwa unsere Spezies, aber auf nationaler Ebene sind wir wirklich praktisch ausgestorben. Und ich möchte ein Vorbild sein, um zu sagen, es geht. Ich führe ein Unternehmen und bin gleichzeitig national aktiv und macht halt Abstriche. Man geht halt weniger an Fußball spielen oder schaut kein Fernsehen. Es sind Abstriche im Leben, das ist klar, aber es geht. Und ich möchte ein Vorbild sein. Und Merke ich jetzt natürlich schon, dass das Thema Fahrt aufnimmt. Also Fabio Ragazzi, also auch als verantwortlicher Präsident vom Gewerbeverband, hat klare Statements gemacht. Economy Suisse macht klare Statements und wir merken alle, die Wirtschaft braucht die Stabilisierung und die Weiterentwicklung von diesen Abkommen.
Es ist wichtig, dass man sich hier einsetzt. Die EU ist unsere wichtigste Handelspartnerin. Das gilt es auch immer wieder zu erwähnen. Wir haben 50% von unserem Export geht in die EU, 70% vom Import kommt aus der EU. Von dem her ist es sehr wichtig, dass wir diese Beziehungen haben. Jetzt seit dem letzten November bist du auch Nationalrat und engagierst dich in Bern politisch. Du bist auch Mitglied von APK und setzt dich dort für die bilateralen 3 ein. Wie nimmst du so aktuell die innenpolitische Stimmung zu den bilateralen 3 wahr?
Als APK, der Aussenpolitischen Kommission, haben wir eine klare Mehrheit, die Unterstützung von diesem Vorhaben. Bis auf die SVP stehen alle Parteien, alle Mitglieder von APK klar hinter den bilateralen 3. Und jetzt geht es darum, innenpolitisch den Knoten zu lösen. Und innenpolitisch stellen Gewerkschaften zum Teil auch zu Recht Forderungen stellen, weil Gewerkschaften haben natürlich Angst, dass der liberale Arbeitsmarkt eingeschränkt wird, dass der Lohnschutz eingeschränkt wird. Und das müssen wir verhindern. Das ist auch aus Sicht von Arbeitgebenden nicht sinnvoll. Arbeitgebende haben auch ein Interesse, dass Spesen und Löhne im gleichen Mass, am gleichen Ort für die gleiche Arbeit gewährt sind. Und das werden wir ganz sicher können leisten. Ich verstehe aber auch, dass die Linke hier muss einem Dossier zustimmen, wo sie auch ein bisschen über ihre Grenzen müssen gehen müssen. Sie müssen einer Teilliberalisierung zustimmen vom Strom und vom Bahnverkehr. Meines Erachtens ist das kein grosses Pfand, aber für sie ist das wesentlich. Und darum sind wir mit den Gewerkschaften und mit der SP im Dialog, um hier können den Schulterschluss zu finden. Das ist ein Zerren, ein Reissen. Der Kollege Meyer hat den Anker sehr weit rausgeworfen mit dem Gewerkschaftsverbund und das ist auch völlig legitim. Ich denke, wenn er so weit rausgeworfen wird, werden wir uns nicht einigen. Dann werden wir es wissen, nächstes Frühling oder nächstes Sommer, dass wir keinen Abschluss werden haben. Da machen SwissMem und andere Verbände nicht mit. Aber ich sehe durchaus Raum, dass wir uns finden, den Schulterschluss zu überkommen und alle gegen SVP das wichtige Geschäft über die Linie bringen, im 25. im Rat und im 26. dann vor dem Volk.
Du hast den Zeitplan jetzt angesprochen. Das Ziel vom Bundesrat ist es, mit der EU zusammen die Verhandlungen bis Ende Jahr abzuschließen. Und dann wird das Volk entscheiden. Wie beurteilst du den Zeitplan an sich?
Also der Prozess ist relativ klar. Wir werden paraffieren vor Weihnachten. Das ist die Annahme. Paraffieren heisst, der Bundesrat unterschreibt die Verträge. Und dann gehen die Verträge in die Vernehmlassung. Das ist ein klar vorgegebener Prozess. Es geht in den Erstrat, zuerst in die Kommissionen, in den Erstrat, dann in den Zweitrat, in die Kommission in den Zweitrat und hin und her. Wir gehen davon aus, es sind rund 2 neue Gesetze und 14 bis 20 angepasste Gesetze. Also das sind weit über 1000 Seiten Papier, wo sich viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier damit auseinandersetzen werden. Und dann werden wir Inputs geben. Ganz normal in ihrer Vernehmlassung. Und die Inputs, die gehen zurück an den Bundesrat und der tut die einarbeiten. Und aufgrund von dem macht er eine Botschaft, wo wir darüber befinden. Das Abstimmen wird stattfinden im Herbst 25 oder im Frühling 26. Gehen wir von Frühling 26 aus, kommt sie Rat. Und dort werden wir müssen den Schulterschluss haben, die Mehrheit haben. Und dann ist es klar, jetzt geht es einen Schritt weiter. Schritt weiter bedeutet Referendum. Rein rechtlich ist es kein obligatorisches Referendum. Es ist kein Staatsvertrag im Sinn von Bundesverfassung. Aber wir werden es wollen, fakultative Referendum unterstellen und die Unterschriften sammeln, dass wir es nachher im Herbst 26, spätestens Frühling 27 vor das Volk bringen. Also wir merken, es ist noch einiges vor uns. Wir haben noch Zeit, das Thema zu behandeln. Aber es ist wichtig, dass wir jetzt von Anfang darüber reden, dass so die Bevölkerung versteht, wie wichtig der Vertrag ist und wie ungeschickt es wäre, hier einfach alles aufzuhören.
Ja, du sagst, man muss darüber reden, wieso die Bilateralen so wichtig sind. Aus diesem Grund findet ja auch die Jubiläumswoche Bilaterale statt. Wir feiern 25 Jahre bilateralen Weg, Schweiz-EU. Wenn du zurückschaust, was hast du das Gefühl, wo haben wir am meisten von diesen Bilateralen profitiert?
Ja, also rein das BIP pro Kopf, also das Bruttoinlandprodukt pro Kopf ist von 60.000 Franken auf 90.000 Franken gestiegen. Und wenn man sich die Zeit zurückerinnert von den Zürcherinnen und Zürcher, die das erlebt haben, also 92 nach Ablehnung EWR bis bilateral in 99, das ist eine schlimme Zeit gewesen. Unser Land hat stagniert, wir hatten eine Rezession, wir hatten viele Arbeitslose und mit der Bilateralen ist das wieder gekommen. Ist die Prosperität wieder gekommen, wir konnten Handel treiben, wir konnten Kinder zusammenarbeiten mit unserem mit Abstand wichtigsten Handelspartner. Und heute ist es absolut selbstverständlich, oder? Also, wir wollen doch alle nicht Streit haben mit den Nachbarn. Es ist einfach ineffizient und mühsam und traurig. Und gerade die geopolitische angespannte Lage, wo wir heute drin sind, oder? Mit Russland, mit der Ukraine, mit möglichen weiteren Spannungen in diesem Umfeld, Cyber, die ganze Welt, die egoistischer wird und innekehrter wird, müssen wir doch Frieden haben und eine gute Beziehung haben mit unseren Nachbarn. Und dem müssen wir uns wieder bewusst werden. Und darum gibt es nur eins, wir müssen unbedingt dem Thema zustimmen. Und es ist immer ein Geld, nein, oder? Niemand von uns hat einen 100% Vertrag abgeschlossen. Du musst immer irgendwo etwas geben. Aber wir geben viel, viel weniger, als wir würden verlieren, wenn wir abbrechen würden.
Ja, du sagst es, die bilateralen drei, das ist einfach der Schweizer Weg. Und darum ist es wichtig, dass wir jetzt nach der Bilateralen 1 und der Bilateralen 2 auch die Bilateralen 3 abschliessen können. Damit sind wir am Ende vom heutigen Podcast angelangt. Was sollen die Hörerinnen und Hörer vom Podcast aus der heutigen Folge mitnehmen?
Dass es wichtig ist, mit den Nachbarn Frieden zu haben und eine gute Beziehung zu haben. Dass es wichtig ist, mit dem mit Abstand wichtigsten Handelspartner gute Beziehungen zu pflegen, die jetzt stabilisieren und können weiterzuentwickeln, dann haben wir für die nächsten 25 Jahre Ruhe und können uns um innenpolitische Themen kümmern.
Das ist doch ein schöner Abschluss. Und dann hoffen wir, dass wir die bilateralen drei gleich auch fertig verhandelt haben und dann können den bilateralen Weg so weiterentwickeln. Jetzt in der nächsten Folge darf ich Michael Hengart und den Präsidenten vom ETH-Rot im Podcast begrüßen. Was für eine Frage hättest du an ihn bezüglich der Schweizer Europapolitik und der bilateralen?
Ja, Michael, schön, dass du dich auch engagierst für das wichtige Thema. Was machen die ETHs? Was macht die ETH im Abstimmungsjahr, um noch aktiver, noch lauter zu sein, um hier zu helfen, dass wir das wichtige Geschäft auch für die Forschung und die Lehre über die Ziellinie bringen?
Das ist doch eine schöne Frage. Ich würde ihm sehr gerne stellen und da bin ich gespannt, was er für Pläne hat für die Kampagne zu den bilateralen 3. Damit sind wir am Ende vom heutigen Podcast. Herzlichen Dank, Simon, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast und herzlichen Dank an euch allen, dass ihr heute dabei seid und ich freue mich auf die nächste Folge. Ade miteinander.
Vielen Dank.